Und kaum saß ich da, gab es einen gigantischen Knall und Glasscherben flogen durch die Gegend. Ich dachte eigentlich, eine Autobombe wäre direkt um die Ecke von dem Café explodiert. Und habe mich erst kurz auf den Boden geworfen und dann mich in das, mit vielen anderen Leuten in das Café hineingeflüchtet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Heute spreche ich hier mit unserem Kollegen Lennart in Beirut. Lennart ist Projekt- und Büroleiter für die Welthungerhilfe im Libanon. Wenn der Name Beirut fällt, dann denken wir ja wahrscheinlich alle zuerst an die Bilder vom August 2020, als nämlich eine riesengroße Explosion am Hafen in Beirut durch die Medien ging. Lennart hat diese Explosion hautnah miterlebt, aber er kennt eben auch das Beirut von vorher. Er erzählt heute, warum die Welthungerhilfe ursprünglich im Libanon aktiv geworden ist, was sich seit der Explosion alles geändert hat und wie er die aktuelle Situation einschätzt. Ich selbst halte mich heute im Gespräch ein wenig zurück und mache eine gedankliche Reise in den Libanon. Hört selbst! Und freue mich natürlich sehr, dass ich heute mit meinem Kollegen Lennart spreche, der in Beirut ist. Hi Lennart!
Hallo Lena!
Schön, dass du im Podcast mitmachst, freue ich mich.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Chance gebt, hier im Podcast mitzumachen. Ich habe schon so viel von dem Podcast gehört, so viel Gutes.
Na, das musst du natürlich jetzt sagen. Ich hoffe, dass du auch nach diesem Gespräch noch von Chance sprichst und nicht von Risiko oder so. Also, ja, ich habe gerade schon kurz gesagt, ich erreiche dich heute in Beirut, um genau zu sein, im Welthungerhilfebüro in Beirut. Ich würde aber dich jetzt mal fragen, nimm mich doch mal bildhaft mit in die Situation, in der du gerade bist. Beschreib mal so ein bisschen, wie sieht das jetzt gerade da aus, wo du dich befindest?
Unser Büro befindet sich in einem Hochhaus im Stadtzentrum. Da haben wir zwei Räume in der 7. Etage gemietet. Und da sitze ich im Computer und ich kann aus dem Fenster gucken im 7. Stock, sehe von da aus andere Hochhäuser. Das Meer sehen wir von unserem Büro aus nicht.
Jetzt muss man sich ja die Situation aktuell in Beirut so vorstellen, dass ihr in einem totalen Lockdown auch lebt. Wie würdest du denn sagen, sah eigentlich das Beirut von vorher aus?
Beirut ist eigentlich eine Stadt, in die jeder hineinprojizieren kann, was er eigentlich möchte. Ein ähnliches Phänomen, wie wir das vielleicht aus Berlin kennen. Beirut ist an sich keine schöne Stadt. Im Nahen Osten ist Beirut jedoch berühmt für die Freiheiten und Möglichkeiten, die es da gibt. Und das betrifft im Grunde alle Richtungen. Also das betrifft sowohl einen Lebensstil, wie wir ihn vielleicht aus Westeuropa kennen. Das betrifft aber natürlich auch Lebensstile, wie wir sie aus den konservativsten muslimischen Milieus kennen. Das Interessante an Beirut ist, oder am Libanon generell, ist eben, dass es ein multiethnisches und multikonfessionelles Land ist und dass all die verschiedenen Gesellschaftsgruppen in Beirut zusammentreffen und sich gleichzeitig eben aber auch dort in verschiedenen Stadtteilen, kann man sagen, organisiert haben. Es gibt eben in Beirut Stadtteile, die von christlichen Bewohnern dominiert sind und entsprechenden Kirchen natürlich, aber überhaupt auch eine gewisse Atmosphäre. Es gibt Stadtteile, die von streng konservativen muslimischen Bevölkerungen dominiert sind. Es gibt Stadtteile, die von armenischen Gruppen bevölkert sind. Es gibt Stadtteile, die natürlich dann auch je nach Reichtum und Gesellschaftsschicht entsprechend geprägt sind. Die Stadtteile im Zentrum sind natürlich eher die Oberschicht oder die Mittelschicht. Und dementsprechend findet man da eben auch die entsprechende Konsum- und Partygesellschaft, wie wir das auch aus anderen Städten in Europa oder Amerika oder Südamerika kennen. Und dann gibt es im Süden von Beirut die eher ärmeren Stadtteile, wo man dann eher vielleicht eine Atmosphäre vorfindet, wie man das teilweise aus Kairo in Ägypten kennt oder so. Und aufgrund dieser Vielfalt ist es natürlich wahnsinnig interessant, sich durch Beirut zu bewegen. Und je nachdem, in welche Richtung man geht oder fährt und je nach Tages- und Nachtzeit erlebt man halt die unterschiedlichsten Geschichten. Und jeder, der nach Beirut kommt, findet seinen Platz.
Jetzt ist es ja so, dass wenn wir hier aktuell den Namen Beirut hören, dann haben wir ehrlich gesagt sofort die Explosion vom letzten Jahr im Kopf, nämlich vom 4. August 2020. Und damit hat sich, glaube ich, ist Beirut einerseits sehr stark in den Medien aufgetaucht. Das Bild hat sich sicherlich verändert und die schönen Bilder, die du uns jetzt gerade so in den Kopf gerufen hast, die scheinen im Moment ja gar nicht so präsent zu sein. Meine Frage wäre erstmal, wie hast du genau diesen Tag eigentlich erlebt? Denn du warst ja in Beirut an dem Tag.
Richtig. Ja, die Explosion fand statt genau am 4. August 2020 um 18:04. Das ist deswegen relevant, weil sie quasi nach Feierabend stattfand. Und ja, an dem Tag bin ich eigentlich ganz normal ins Büro gegangen. Da war ich um 8. Und dann bin ich an dem Tag schon eine Stunde früher weggegangen. Also ich habe schon um 16 Uhr dann Schluss gemacht, weil ich unbedingt in die Stadt musste, um Bargeld einzutauschen. Also aufgrund der Finanzkrisen und verschiedener anderer Umstände kann man seit vielen Monaten in Beirut seine Visa-Karten oder Geldkarten nicht mehr benutzen. Und ich hatte noch überlegt, fahre ich in den Ostbeiruter Stadtteil Jemese oder fahre ich in den Westbeiruter Stadtteil Hamra. Und unterwegs und habe dann ein Taxi genommen, das eigentlich auch am Hafen vorbeifährt. Ich habe dann irgendwie beschlossen, nach Westbeirut zu fahren, nach Hamra, weil da mehr Geldwechselstuben sind. Kurz zwischendurch noch am Hafen vorbei, weil da ein paar Tage zuvor ein schönes Schiff angelegt hatte, eine französische Fregatte. Und ich hatte überlegt, ob ich ein Foto machen sollte und sah dann aber, dass das Schiff nicht mehr da war und bin dann gleich in den Stadtteil Hamra gefahren. Und da gibt's eine berühmte Straße, die Hamra Street, die war auch wie immer sehr belebt, voller, da ist so eine Einkaufsstraße dort, in einem sehr bekannten Stadtteil, sehr dicht besiedelt und sehr viele Cafés sind da auch und die amerikanische Universität ist in der Nähe und dementsprechend sind auch viele junge Leute unterwegs, sehr viele Schnellrestaurants. Ja, dann habe ich da Geld getauscht und dann habe ich noch überlegt, fahre ich gleich zurück und dachte, ach nee, trinkst du noch einen Kaffee hier an der Ecke, habe mich da hingesetzt. Und kaum saß ich da, gab es einen gigantischen Knall und Glasscherben flogen durch die Gegend. Und ich dachte eigentlich, eine Autobombe wäre direkt um die Ecke von dem Café explodiert. Und habe mich erst kurz auf den Boden geworfen und dann mich mit vielen anderen Leuten in das Café hineingeflüchtet. Und wir sind in den Keller gegangen. Und dann ging kurz die Spekulation los. Was war das jetzt? Die meisten spekulierten auf Raketenangriff von Israel. Und dementsprechend sind wir alle erstmal noch ein paar Minuten im Keller geblieben, weil wir irgendwie alle dachten, es könnte jetzt gleich noch einen zweiten Raketeneinschlag geben. Die Angst resultierte daraus, dass es in den vergangenen Monaten immer mal wieder zu irgendwelchen Attacken aus israelischer Richtung auf potenzielle Hezbollah-Waffenlager oder so gegeben hatte. Und dann passiert aber nichts und dann sind wir so nach 10 Minuten, haben uns alle wieder mal auf die Straße getraut und dann sah man da überall, dass aus allen Häusern die Fenster rausgeflogen waren und dass die ganzen Schaufenster von allen Geschäften zersplittert waren. Und eine riesige rosane Rauchwolke zog über den Himmel und aus der Rauchwolke konnte man erkennen, dass die Explosion überhaupt nicht um die Ecke gewesen war, sondern vermutlich irgendwo am Hafen. Und das ging dann auch schon ziemlich schnell durch die ganzen WhatsApp-Gruppen. Und der Hafen, das war immerhin, das sind 2,8 Kilometer Entfernung. Das lässt auch erkennen, wie stark die Auswirkung dieser Explosion war. Und dann hatte ich überlegt, okay, jetzt musst du schnell irgendwie erstmal kommunizieren, dass du noch am Leben bist, den Sicherheitsleuten der Welthungerhilfe, bevor die es aus den Nachrichten erfahren, dass es eine Explosion gab, und der Familie, bevor die irgendwie was hören in den deutschen Nachrichten und dann irgendwie einen Schreck kriegen. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich sollte mal vielleicht auch nach Hause oder gucken, ob das Büro noch steht, und habe dann beschlossen, erstmal zum Büro zu fahren. Es gab aber keinen Transport. Alle Taxis waren voll und es gab vereinzelt Stau an bestimmten Engpässen. Viele Leute waren unterwegs, um tatsächlich auch Verwundete zu transportieren. Vor den Krankenhäusern gab es riesige Staus auch von Leuten und Autos. Die anderen, die wollten alle irgendwie nach Hause.
Darf ich einmal ganz kurz reinfragen, Lennart, weil du ja auch so ein bisschen von den anderen Menschen beschreibst, die da dann alle irgendwie versucht haben, wohin zu kommen. Ich will einmal noch mal kurz zurück in diese Situation, in diese 10 Minuten, als ihr gewartet habt, ob noch ein zweiter in euren Gedanken Raketenangriff passieren könnte. Diese vielleicht 10 Minuten, die du ja mit fremden Menschen in einem Keller oder in einem Raum verbracht hast, was ging dir da durch den Kopf in diesem Moment der Stille? Und habt ihr da irgendwie miteinander kommuniziert, also ihr Fremden sozusagen untereinander?
Ja, es war tatsächlich eine interessante Situation. Lustigerweise ging mir durch den Kopf lauter Anweisungen, die wir damals bekommen haben, als wir ein Sicherheitstraining von der Welthungerhilfe gemacht haben. Also da, bevor ich die Stelle antrat, musste ich zu einem Sicherheitstraining nach Holland. Und da hatten uns die Trainer beigebracht, dass wenn dramatische Situationen passieren, dass das Allerwichtigste sei, dass man immer ausatmet. Damit man irgendwie vermeidet zu hyperventilieren und dadurch den Körper irgendwie beruhigt. Und dementsprechend saß ich da erstmal im Keller und dachte die ganze Zeit, okay, ausatmen, immer ausatmen. Und dann habe ich die anderen Leute beobachtet, was die so machten. Die wirkten natürlich erschrocken und so alarmiert, aber Panik herrschte jetzt nicht. Und alle versuchten halt nur ein bisschen rauszufinden, was passiert war, aber keiner wusste es. Also wir haben uns so ein bisschen gefragt, so was war los irgendwie, was geht ab? Und die meisten zuckten mit den Schultern und meinten einfach nur, weiß nicht. Und aber groß miteinander geredet haben wir eigentlich nicht. Und dann erst, also viele, die meisten hatten ihre Telefone gezückt und hatten halt sofort irgendwo angerufen. Ich würde mal fast vermuten, dass sie alle entweder mit irgendwelchen Angehörigen telefonierten, um zu gucken, ob die okay sind, oder sie teilten denen mit, so ich das tat, dass sie selber noch okay sind. Und dann, so nach 10 Minuten bewegten sich die ersten halt wieder hoch und dann folgten die anderen und es wurde nicht abgesprochen. Man guckte einfach, was die anderen machen, und dann machten alle das Gleiche. Ja, und als wir dann eben draußen waren, ich bin dann aufgrund der Verkehrssituation hatte ich beschlossen, zu Fuß dann zum Büro zu laufen. Es waren eben auch circa 3 Kilometer, die ich dann zu Fuß durch die Stadt gelaufen bin. Und da kam ich dann eben ja auch sehr in die Nähe des Zentrums, wo man durchaus sah, dass es ein riesiges Ausmaß von zerbrochenen Fensterscheiben und ja, beschädigten Gebäuden irgendwie gab. Und unser Büro war ein bisschen weiter weg. Das heißt, als ich dahin kam, sah ich zwar, dass die Beschädigungen nicht ganz so krass waren wie im Zentrum, aber auch immer noch, obwohl unser Büro 1,8 Kilometer in sehr modernen Hochhaus, erdbebensicher, mit gepanzerten, dicken Scheiben ja, steht. Bei unseren Räumen waren auch die Scheiben rausgeflogen. Und zwar sind das Fensterscheiben, die sind so dick wie 2 Finger, die du nebeneinander hältst. Und die sind circa, na, ich würde sagen, 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Und diese Fensterscheibe lag 3 Meter in den Raum reingeflogen, in der Mitte. Das heißt, es war wirklich gut, dass niemand mehr in dem Büro gewesen war. Denn wären die Leute da gewesen, hätten sie diese wirklich schweren Fensterscheiben abgekriegt und es wäre wahrscheinlich zu schweren Verletzungen gekommen.
Ich vermute ja mal, dass du gleich an dem Tag auch noch in irgendeiner Form mit deiner Familie schnell in Kontakt getreten bist, oder du hast es ja auch eben schon kurz erwähnt. Was hast du denen denn an dem Tag erzählt? Also, ja, was waren so die ersten Sachen, wo du das Gefühl hattest, das kann ich jetzt schon mal, das kann oder muss ich jetzt loswerden?
Ich habe tatsächlich nur kurz angerufen und gesagt, dass es eben eine Explosion gab und dass es vermutlich auch in den Nachrichten kommt und dass mir aber nichts passiert ist und dass ich unverletzt sei. Und dann hat das eigentlich erstmal gedauert. Ich habe dann erstmal gar nicht so viel mit meiner Frau telefoniert. Meinen Eltern habe ich auch nur kurz eine Nachricht irgendwie geschickt. Und dann habe ich eigentlich erstmal sehr lange mit unserem Sicherheitsberater in Bonn telefoniert und darüber geredet, A, was passiert ist und B, was man jetzt alles machen muss. Und mit meiner Familie habe ich dann, also mit meiner Frau hauptsächlich, habe ich dann am sehr späten Abend nochmal telefoniert. Da hatten die das nämlich schon alles dann auch in den Nachrichten gesehen. Und da konnten wir einfach so ein bisschen die Bilder abgleichen. Also so was die so im Fernsehen gesehen hatten und dann, wie ich das unmittelbar erlebt hatte.
Gab es da Unterschiede?
Naja, natürlich gab es da Unterschiede. Es war halt eine ganz andere. Also ich war selber, als ich die Bilder dann im Fernsehen sah, war ich ja selber ziemlich erschrocken, was für eine riesige Explosion das war. Weil in der Straße habe ich das natürlich gar nicht so mitbekommen. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, haben das so gar nicht realisiert, als das passierte, dass das eine riesige Explosion sei. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, also ich meine, das haben sich Wochen und Monate später, heute noch, erzählen sich die Leute in Beirut gegenseitig, wo sie gerade waren, als die Explosion passierte und was sie in dem Moment gemacht haben. Und die meisten Leute haben alle gedacht, dass das ja eine viel kleinere Explosion in unmittelbarer Nähe bei ihnen war. Niemand konnte sich das vorstellen, dass es ja eine Explosion diesen Ausmaßes war. Ja, also irgendwie später irgendwie kam mal irgendwie durch die Medien, dass das was weiß ich die dritt- oder viertgrößte Explosion in den letzten 150 Jahren war, die sich irgendwie ereignet hat.
Jetzt haben wir der Explosion ziemlich viel Raum gegeben, was aber, glaube ich, okay ist, weil es jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts natürlich was ist, was einen beschäftigt. Und gleichzeitig hast du eben auch gesagt, dass seit dem Tag ja auch immer wieder darüber gesprochen wird und es immer wieder auftaucht in den Köpfen, was das eigentlich bedeutet hat und dass jeder genau weiß, wo er in dem Moment gewesen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt aber mal wirklich jetzt auf die politische Lage und die Situation in Beirut beziehungsweise im Libanon eingegangen. Diese Explosion hat wahrscheinlich die libanesische Politik noch mehr erschüttert in einer ohnehin schon schwierigen finanziellen und wirtschaftlichen Lage. Was würdest du aber sagen, wie war und ist die Situation jetzt nach dieser Katastrophe?
Also die Katastrophe hat im Libanon eigentlich schon viel früher angefangen. Das hat der Libanon vielleicht dann durch die Explosion quasi bildlich zu spüren bekommen. Und zumindest sind das auch so die Schlussfolgerungen, die meisten Berichte dann nahegelegt haben. Die Explosion ist nicht der Auslöser jetzt für eine wirtschafts- und politische Krise, sondern die Explosion ist quasi der I-Punkt auf eine schon sehr viel länger sich anbahnende und wirklich katastrophale Ausmaße annehmende politische und wirtschaftliche Krise hier. Als ich im Oktober 2019 hierher gekommen bin, da galt der Libanon auch noch als ein Land, wo man global ein mittleres bis höheres Einkommen erzielt. Und alle Hilfsorganisationen waren eigentlich nur hier aufgrund der Syrien-Krise. Und der hauptsächliche Fokus aller Hilfsorganisationen, die hier arbeiten, bestand darin, sich für syrische Flüchtlinge zu engagieren und die zu unterstützen in ihren Zeltlagern und die Aufnahmegemeinden zu stabilisieren, die teilweise mit sehr, sehr vielen syrischen Flüchtlingen zu tun haben. Also weil Libanon hat pro Kopf die höchste Zahl an syrischen Flüchtlingen aufgenommen weltweit. Circa ein Viertel der Gesamtbevölkerung im Libanon sind syrische Flüchtlinge. Und kaum war ich hier, da brach die libanesische Wirtschaft zusammen, die eben Jahrzehnte lang auf Pumpe gewirtschaftet hatte. Und es kam zu Massenprotesten. Das war auch durchaus interessant zu sehen, wie die libanesische Bevölkerung über alle Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam protestiert haben gegen Korruption, gegen Misswirtschaft, gegen das politische System, wie es existiert und im Grunde auch zu dieser Krise geführt hat. Und dann kam aber im Januar, Februar die Corona-Krise. Der Libanon hat hier sehr früh reagiert, schon sehr früh mit Lockdowns reagiert. Die Schulen wurden bereits im Februar geschlossen, die Schulen und Universitäten. Im März wurde der Flughafen dicht gemacht und weite Teile des wirtschaftlichen Lebens kamen damals schon zum Erliegen. Also das trifft vor allen Dingen auf den Gastronomie, den Hotel und den Kultursektor zu. Und das zog sich dann durch das ganze Jahr bis zum Sommer. Dann hat im Juli der Libanon seinen Flughafen wieder geöffnet. Die Pandemie schien einigermaßen unter Kontrolle. Und dann kam die Explosion. Und die verwüstete dann weite Teile der Innenstadt Beiruts. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Bevölkerung außerhalb Beiruts, weil viele Leute, die eben in Gastronomie, Hotel oder anderen Bereichen arbeiten, kommen nicht aus Beirut, sondern kommen aus den ländlichen Gegenden, pendeln hierher oder versorgen Familienmitglieder, die in den ländlichen Gegenden leben. Und die haben durch einen Knall, kann man sagen, ihre Existenz erstmal verloren. Teilweise bedingt, also was Glück im Unglück war, kann man sagen, dass zum Zeitpunkt der Explosion immer noch Restaurants und Cafés und andere Betriebe aufgrund der Corona-Epidemie geschlossen hatten und deswegen sehr viele Einrichtungen zerstört wurden, es aber eigentlich vergleichsweise noch zu wenigen Toten kam, obwohl 200 Tote natürlich immer noch viel sind. Und die Leute, die hier arbeiten im Zentrum Beiruts, haben also ihre Arbeitsplätze dadurch irgendwie auch verloren. Und der ganze Fokus der Hilfe konzentrierte sich auch plötzlich eben wieder auf Beirut und verlor aber dadurch meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Auge die anderen Notbereiche, sprich die ländlichen Regionen im Libanon, die völlig unterfördert sind, muss man wirklich sagen, also die politisch teilweise wirklich schwer vernachlässigt sind und natürlich die problematische Lage der syrischen Flüchtlinge. Über die syrischen Flüchtlinge hat in den Wochen nach der Explosion im Libanon kaum jemand ein Wort verloren. Aber natürlich hat sich die Lage der vulnerablen Bevölkerung im Libanon auf keinen Fall verbessert, sondern natürlich eben immer noch weiter verschlechtert. Jetzt nicht nur bedroht durch eine latente Wirtschafts- und Finanzkrise und die Corona-Epidemie, sondern jetzt eben auch noch geschädigt dadurch, dass der Staat oder die Leute, die Elite im Libanon, die was machen kann, völlig damit beschäftigt waren, quasi ihre eigene Stadt erstmal wieder aufzuräumen und überhaupt keine Energie hatten, sich um andere Sachen zu kümmern. Es war zum Beispiel auch wirklich vielsagend, dass in den 48 Stunden nach der Explosion im Grunde relativ wenig Stimmen kamen von den Organisationen und den Botschaften und den Behörden, die im Libanon für Katastrophen zuständig sind. Und warum war das so? Weil die alle ausgenockt waren durch die Explosion. All diese Institutionen haben ihre Büros im Stadtzentrum mit Blick aufs Meer um den Hafen. Und all diese Institutionen haben durch die Explosion ihre Büros quasi verloren und waren für 48 Stunden K.O. geschlagen. Mhm. Dementsprechend gab es auch im Grunde keine Kapazitäten, sich dann weiter um die anderen Regionen zu kümmern. Und durch all diese überlappenden Krisen ist das Land natürlich immer weiter abgerutscht. Und mittlerweile.
Als Welthungerhilfe entschieden haben, da jetzt auch ein Projektbüro im Libanon aufzumachen, das war ja, wie du eben erzählt hast, noch ein ganzes Stück vor der Explosion. Wie kam es denn dann eigentlich dazu? Also was war sozusagen der ursprüngliche Hauptgrund oder das Hauptziel, warum wir entschieden haben, im Libanon dieses Projektbüro aufzumachen?
Na, die Welthungerhilfe arbeitet ja im Nahen Osten eigentlich wegen der Syrien-Krise. Der Nahe Osten ist eigentlich nicht eine Region, wo die Welthungerhilfe traditionellerweise arbeiten würde, weil ein Hungerproblem gibt es in dieser Region eigentlich nicht. Wir sind hierher gekommen, also ganz am Anfang haben wir unser Büro erstmal in der Türkei aufgemacht, 2012. aufgrund der Flüchtlingskrise, also aufgrund der Vielzahl von syrischen Flüchtlingen, die in die Nachbarländer geflüchtet sind und dort versucht haben, unterzukommen. Und die Nachbarländer waren mit der Versorgung der syrischen Flüchtlinge völlig überfordert. Und der Libanon als kleines Land mit 4 bis 4,5 Millionen Einwohnern hatte 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und war damit völlig überfordert. Und wir haben dann gesehen als Welthungerhilfe, dass man durchaus noch mehr machen kann im Libanon. Also durch unsere Kontakte in den Libanon haben wir dann libanesische Partner kennengelernt. Die hatten auch gute Projektideen und konnten uns Bereiche zeigen, wo man unbedingt sinnvoll auch Hilfe leisten konnte. Also das traf eben vor allen Dingen auf die ländlichen Regionen in Ostlibanon zu, wo die Landwirtschaft aufgrund der Syrienkrise und aufgrund der geschlossenen Grenzen und aufgrund der zusammengebrochenen Märkte arg in die Bredouille gekommen war. Ist aber irgendwie sich jetzt gelohnt. Also unser Ansatz hier war irgendwie, den Bauern der ländlichen Bevölkerung dabei zu helfen, diese Zeit der Krise zu überbrücken, die ja irgendwann auch mal wieder enden muss. Und dann können die ja wieder weiter ihren Lebensunterhalt verdienen, wie sie das vorher gemacht haben. Aber im Moment sind sie eben aufgrund dieser Syrienkrise in eine Situation gekommen, die wirtschaftlich sehr fatal sich auf sie auswirkt und für die sie ja überhaupt nichts können. So, und deswegen
kann man den Ansatz, den ihr euch, mit dem ihr sozusagen da reingehen wolltet, denn jetzt überhaupt nach dem Moment der Explosion und auch einer Nothilfe, nach Nothilfebedarfen überhaupt noch weiterfahren? Also ist der Ursprungsgedanke, mit dem wir sozusagen im Libanon angefangen haben, im Moment noch der gleiche?
Ja, eigentlich schon. Also irgendwie unser Ansatz ist immer noch der gleiche. Der Punkt ist nur, wir haben jetzt, wir hatten dann eben neue Partner kennengelernt und haben dann eben beschlossen, dass wir noch ein zweites Projekt im Libanon machen. Und um das besser zu koordinieren, haben wir dann eben auch beschlossen, in Beirut ein Büro aufzumachen. Und der Ansatz, die lokale Bevölkerung in ländlichen Gebieten zu unterstützen, dabei ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und das hauptsächlich im Bereich der Landwirtschaft weiterführen zu können und auszubauen, ist nicht nur der gleiche geblieben, sondern der hat sich sogar durch die Wirtschaftskrise sehr viel mehr noch aktualisiert. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise gibt es nämlich im Libanon ein starkes Devisenproblem. Der Libanon hat keine Dollars mehr und auch keine Euros. Und gleichzeitig ist der Libanon unglaublich importabhängig. Und das trifft auch auf die meisten Lebensmittel zu. Da aber die meisten Lebensmittel aus dem Ausland kommen und jetzt nicht mehr bezahlt werden können, weil es eben keine Dollars gibt, mit denen man sie bezahlen könnte, ist es wirklich sehr wichtig, dass man die landwirtschaftlichen Kapazitäten des Libanons mobilisiert, damit die Ernährung und die Versorgung für die Bevölkerung weiterhin gewährleistet ist. Dabei spielt auch die Syrienkrise natürlich wieder rein, weil die 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge, die sind natürlich auch eine riesige Zahl von zusätzlichen Leuten im Libanon, die mit Hilfe der lokalen Ressourcen irgendwie versorgt werden müssen.
Mhm. Du hast ja eben viel auch von lokalen Partnerschaften gesprochen. Inwieweit kannst du denn jetzt in der ganz aktuellen Situation überhaupt mit lokalen Partnern, aber auch mit der lokalen, jetzt beispielsweise ländlichen Bevölkerung in Kontakt treten und deren Perspektive einholen?
Ja, hier ist natürlich gut, dass wir all diese lokalen Partner schon vor der Corona-Pandemie kennengelernt haben. Dadurch waren die ganzen persönlichen Kontakte eigentlich schon etabliert. Wir haben ja schon 2018 mit den mit den Organisationen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die Projektideen entworfen und sie dann 2019 gestartet. Und da hatten wir im Vorfeld natürlich schon sehr viele Planungsworkshops, sehr viele Planungstreffen. Dann haben wir Ende 2019, Anfang 2020 schon die ganzen Koordinierungsmechanismen aufgestellt und die Partner hatten schon mit ihren Aktivitäten begonnen. Und so dass wir, würde ich mal sagen, ein ziemlich gutes Vertrauensverhältnis zu den Partnern mittlerweile haben. Also sie wissen ungefähr, wie wir funktionieren und wer so bei uns alles arbeitet und auch wie die verschiedenen Leute, die involviert sind, so drauf sind. Und umgekehrt auch, wir kennen eben die verschiedenen Charaktere, die da mit uns zusammenarbeiten. Und dadurch kann man das, war das eigentlich kein Problem, die ganze Arbeit dann plötzlich ferngesteuert und per Computerkonferenzen irgendwie zu organisieren.
Sag mal, wie unterscheidet sich denn dein Beruf, den du jetzt gerade ausübst, also ja, als Projektleiter der Welthungerhilfe, wie unterscheidet der sich eigentlich davon, was Freunde oder Verwandte in Deutschland oder in der Heimat sich davon vorstellen? Gibt es da Unterschiede?
Ja, ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Was die meisten Leute, sagen wir meine Freunde oder vor allen Dingen auch meine älteren Verwandten und vielleicht zum Beispiel auch meine Eltern oft unterschätzen, ist, dass sich die internationale Arbeit in den letzten Jahrzehnten aufgrund der technologischen Entwicklung und aufgrund der Globalisierung völlig verändert hat. Und ich finde sehr viel man verbringt sehr viel mehr Zeit mit Bürokratie und Administration, als sich das Leute vielleicht in Deutschland vorstellen. Und gleichzeitig Das hängt vielleicht auch mit der Art und Weise zusammen, wie wir arbeiten. Wir gehen ja nicht in diese Länder rein und als deutsche Organisation und kommen dann mit unseren eigenen Ideen und unseren eigenen Leuten und fangen da dann an, irgendwelche Hilfsmaßnahmen selber umzusetzen, sondern wir gehen ja eigentlich rein in diese Länder, um die lokale Bevölkerung dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, wie sie sich aus irgendwelchen Notlagen befreien können. Und die Hauptsache, die meistens den lokalen Bevölkerung fehlt, ist zum einen Geld und dann vielleicht auch noch technische Expertise. Und was machen wir dann? Dann bringen wir zum einen erstmal das Geld mit und zum zweiten versuchen wir, technische Expertise zu organisieren. Die bringen wir auch nicht selber unbedingt mit, sondern wir gucken in dem Land, in dem wir arbeiten, was ist da an technischer Expertise vorhanden und wie können wir die nutzen, um die jetzt in unsere Projekte einzubinden. Und dementsprechend ist ganz wichtig, dass wir mit lokalen Partnerorganisationen Kontakt aufnehmen, rausfinden, was für Ideen haben die, was wollen die machen, um die Situation in ihren Gemeinden zu verbessern. Und dann machen wir einen gemeinsamen Plan. Wir schauen, dass wir das Geld für diese Partner organisieren. Und wenn dann die Partner anfangen, die Ideen umzusetzen, dann ist unsere Rolle zu kontrollieren, dass diese Ideen auch entsprechend unserer Vorgaben, entsprechend der Gesetze und natürlich transparent und ehrlich auch umgesetzt werden. Also dass es nicht zu irgendwelchen Korruptionen oder Diebstählen oder sonst irgendwas kommt. Und diese Kontrolle ist eigentlich ein ziemlich bürokratisches Ding. Das heißt, man bewegt sich jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel durch das Land und schaut sich da alle möglichen Sachen an und spaziert durch irgendwelche Landschaften mit irgendwelchen Leuten und Also so wie und sitzt er dann unter Bäumen oder irgendwo und beredet Sachen, sondern die meiste Zeit sitzt man tatsächlich in einem Büro mit einem Computer und beschäftigt sich entweder mit Budgets und Tabellen und Zahlen oder man versucht diese ganzen Pläne und Kontrollgeschichten irgendwie in eine schriftliche Form zu bringen, weil die eben das ist ja relativ viel Geld, was wir hier auch umsetzen. Und das muss dann ja alles irgendwie nach Deutschland berichtet werden. Und es muss bewiesen werden, dass das alles seine Ordnung hat. Und das verbraucht wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Ressourcen. Und das ist was, glaube ich, womit viele Leute in Deutschland, das sehen die überhaupt nicht.
Ja, wie gehst du eigentlich damit um, dass deine Familie die ganze Zeit über so weit weg von dir ist?
Ja, das ist ein Modell, das hat sich jetzt, sagen wir mal, so ergeben. Es war nicht immer so. Ich hatte, bevor ich hier in das Syrien-Programm der Welthungerhilfe gekommen bin, bevor ich zur Welthungerhilfe gekommen bin, 2014, habe ich für GEZ ZIM in Armenien gearbeitet. Und damals sind wir als Familie, also mit meiner Frau und unseren Zwillingen, die waren damals gerade neu geboren, da sind wir nach Armenien gegangen und waren da 4,5 Jahre. Das hat eigentlich gut geklappt. Dann sind wir zurückgegangen nach Berlin. Seitdem ist meine Frau mit den Zwillingen in Berlin und ich arbeite eben erst habe ich im Sudan gearbeitet und dann in der Türkei und jetzt in Beirut. Und das ist jetzt eben so ein Modell, sagen wir mal, das sich so ergeben hat. Die optimale Lösung ist es natürlich nicht. Die Kinder fragen schon ab und zu mal, warum ich eigentlich diese Arbeiten mache und machen muss. Meine Frau ist natürlich auch nicht glücklich, dass sie als quasi Alleinerziehende mit den Kindern in Berlin ist und dort alles organisieren und managen muss. Und ich dann auch so weit weg bin, dass man eben nicht einfach mal für ein paar Tage oder für ein Wochenende einen Familienbesuch oder so machen könnte. Das ist ein Modell, sagen wir mal, das wir regelmäßig neu auch aushandeln müssen. Und ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie lange ich das noch so machen kann oder machen möchte oder wie lange meine Frau irgendwie das toleriert, sagen wir mal, dass ich das so weitermache. Es hat auch Vorteile natürlich, aber es hat auch viele Nachteile.
Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zum Schluss. Ist jetzt zwar schon wieder ziemlich weit weg, das Thema Politik und politische Stagnation im Libanon, aber so eine abschließende Frage wäre von mir, welche Schlagzeile würdest du dir wünschen, mit der der Libanon in diesem Jahr oder vielleicht auch die Stadt Beirut in diesem Jahr in der internationalen Presse auftaucht?
Ja, die Traumschlagzeile, auf die alle warten, ist natürlich, libanesische Politiker einigen sich auf einen Reformplan. Libanesische Politiker leiten den politischen und wirtschaftlichen Wandel ein. Die internationale Gemeinschaft sieht klare Wege, wie man dem Libanon aus der derzeitigen Krise helfen kann. Gute Stimmung kehrt in den Libanon zurück. Die jungen Leute beschließen plötzlich nicht mehr alle auszuwandern, sondern kommen zu dem Schluss, dass der Libanon eigentlich ein tolles Land ist, in dem es sich zu investieren lohnt. Und viele junge Leute aus Europa nutzen die Chance nach der Corona-Pandemie für eine Reise in den Libanon und tragen bei zum intensiven kulturellen und wirtschaftlichen Austausch.
Man könnte fast meinen, du hättest mal so eine Art Printjournalismus verfolgt, so wie du die Schlagzeilen hier daher formulierst. Ja, danke dafür. Und damit komme ich wirklich zur allerletzten Frage. Die heißt einfach nur Wort oder Zahl, und zwar ein Wort oder eine Zahl, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest, was du irgendwie beachtenswert findest.
Interessante Frage. Hätte sie mir aber vorher stellen sollen, dann hätte ich mir was überlegt. Zahl 2021 wird ein gutes Jahr. Es bleibt interessant, es bleibt spannend, aber es wird trotzdem gut.
Ja, das ist doch ein ganz runder Abschluss. Als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber nicht. Cool, Lennart, ganz, ganz vielen Dank für diesen anschaulichen Bericht über Beirut, über den Libanon, über unsere Arbeit dort und auch über das, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist. Fand ich sehr interessant. Danke dafür.
Ja, danke dir, Lena.
Gut, und dann sage ich mal bis bald.
Bis bald.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.